Danke vielmals, dass wir hier bei euch sein dürfen. Ich habe nach einigen Jahren von Dienst, ich war beim CVM früher, Jungschausekretär, viel gearbeitet, viel für den Herrn gearbeitet, bis ich nicht mehr konnte. Ich habe versucht, mein Schweizer Leistungsdenken am Kreuz vorbeizuschmuggeln. Christsein voller Kraft. Vorher habe ich alles für unschönen Lebensstil gegeben, jetzt gebe ich alles für den Herrn. Aber der Herr hat das nicht zugelassen, der hat mich auflaufen lassen. Ist das nicht herrlich? Bis wir dann, drei von uns, haben Magengeschwüre gekriegt und waren körperlich am Ende und nervlich am Ende. Und dann bin ich natürlich auch durch die Fragen gegangen, Gott, bist du noch treu zu mir? Und habe dann auch durch die Phase erlebt, wo ich an mir gezweifelt habe. War ich denn nicht treu oder wie war das mit mir? So die normalen Lebensdinger, die wir alle kennen. Übrigens, ist es okay, wenn wir du sagen heute Abend, solange ich hier bin? Oder ist das okay? Ich gehe ja dann und dann könnt ihr sagen, oh, der Egli wieder. Ist gut? Ist das okay? Schön. Dankeschön. Weil einige haben mich so ganz freundlich als Herr Egli willkommen geheißen. So, ich bin der Markus. Gut, der Markus, der nicht am Kreuz vorbeikam. Auch Markus? Das ist aber schön. So, jetzt sind wir bei euch. Und dann bin ich in eine Phase gekommen, wo ich sehr stark merkte, ich brauche Gott nicht nur, dass er mich erlöst, sondern er will eigentlich so stark in mir Wohnung nehmen. Und das war auch eine sehr schöne Verheißung, dass er in mir wohnt, dass seine Herrlichkeit bei mir ist. Und dann habe ich ihn 15 Jahre intensiv gesucht. Und ich bin fast jeden Morgen früh aufgewacht, habe mich auf die Bettkante gesetzt und habe gesagt, ich denke an gar nichts anderes wie dich. Ich muss sicherstellen, jeden Morgen, jeden Tag, bist du da oder bist du nicht da? Und manchmal habe ich lange auf ihn gewartet. Und lange können schon 20 Minuten sein, stimmt's? Wenn nichts geht. Eine Stunde, manchmal länger. Und das hat 15 Jahre gedauert. Und dann ist er mir begegnet auf eine Art, wie ich es fast nicht zu träumen wagte. Dass er mir ein Stück seiner Welt im Himmel gezeigt hat. Und seitdem ist seine Gegenwart immer da, so wie er es uns allen verheißt. Kostbar, kostbar, kostbar. Und ich möchte heute ein Stück von dieser Realität, dass er treu ist, euch weitergeben. Und ich bitte Gott, dass er uns heute, wie du im Lobpreis gesagt hast, mit seiner Liebe uns an unserem Herzen so gut tut. Weil das die Dynamik heißt tatsächlich, selbst wenn wir nicht treu sind, ist er treu. Wow. Okay? Darf ich beten kurz und dann ein paar Sachen über Treue sagen, die dir hoffentlich oder die dir wahrscheinlich helfen werden. Ist gut? Vater, ich preise dich sehr, du bist hier. Wir nehmen dich wahr, manche stärker, manche schwächer, aber das ist alles im grünen Bereich, Herr. Ich danke dir für deinen guten Geist und ich danke dir für dein Einwirken heute, einfach weil die Zeit jetzt da ist, dass du in unser Herz so berührst, dass wir ein Stück noch mehr dir nahe rutschen und eine Realität in uns wahrnehmen, die gar nicht mehr vergehen kann, weil du selber es bist, der Ewige in uns. Ich danke dir vielmal. Löse in unseren Herzen, wo wir ringen mit der Frage von Treue und Untreue dir gegenüber und von dir her zu uns. Und ich glaube dir dafür heute Abend. Danke vielmal, Heiliger Geist. Danke, dass du da bist. Amen. Gut. Da ist im Jeremia 5, Kapitel 5, Jeremia, ist ein ganz tolles Wort. Das sagt, dass der Herr durch die Lande schaut nach jemandem, der Recht übt und der treu ist, im Vers 3. Und dann ist das schier nicht zu fassen, der sagt, wenn da einer ist oder eine, dann wird er dem Land, dem Volk vergeben. Das ist eine Dimension. Wenn er einen Treuen findet oder eine Treue. Und ich bin heute hier, um euch zu grüßen und sagen, hallo ihr Treuen in Innsbruck. Ich weiß nicht, wie lange du schon durchhältst. Ich habe über Markus ein bisschen gehört, über die Entwicklung der Gemeinde hier. Und ich habe meine eigenen Storys im CVM und in Jugend mit einer Mission. Und auch in den Gemeinden, die wir mitbetreuen. Ich weiß nicht, wie lange du schon durchhältst. Wer unter euch ist denn weniger wie 5 Jahre schon Christ und liebt Jesus? Weniger als 5 Jahre? Wow! Alle schon länger wie 5 Jahre? Wow! Krass! Wer ist länger dabei wie 15 Jahre? Ihr seid krass. Hallo ihr Treuen. Respekt. Wow. 15 Jahre. Da steht ja dann auch eine Geschichte dahinter. 15 Jahre Leben. 15 Jahre Auseinandersetzung mit dabei, oder? Klar. Puh. Und wenn wir dann so länger dabei sind, und wenn wir Entwicklungen erleben, die nicht ganz so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben gebetet und gerungen und bewegt und Mittel eingesetzt, involviert, uns engagiert, oder? Und ist es immer so gekommen, wie wir gehofft und gerungen haben? Ne? Manchmal ja. Jeder von uns kann Geschichten erzählen, wo du geglaubt hast, Gott gehört, und dann ist es durch. Und das sind normalerweise die Geschichten, die wir einander auch erzählen in Predigten. Da, wo es geklappt hat. Und dann gibt es die Zeiten, die nicht so einfach sind. Und wenn dann der Weg länger ist und wir länger dabei sind, dann wird diese Frage der Treue eine entscheidende Frage. Ich gehe davon aus, dass uns allen theoretisch klar ist, dass die Bibel darüber redet, dass die Treuen dann am Schluss auf der guten Seite stehen. Das sind am Schluss die Winner. Die Treuen können damit rechnen, dass Gott bei ihnen ist. Ja! Die Treuen dürfen auch damit rechnen, dass von ihnen Vollmacht ausgeht. Gott mit ihnen! Nicht nur Gott mit mir, damit er mich segnet. Gott mit mir, damit von mir Kraft ausgeht. Ja, Gott mit mir. Mit mir, mit dem Treuen. Und wir wissen das alle theoretisch. Die Bibel ist voll davon. Sie redet von Treue. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Lukas 16. Matthäus 25. Ei, du guter, treuer Knecht, das ist ja eine schöne Kombination. Ich glaube, das stimmt auch von Gott her. Wenn er mich anguckt und sagt, Markus, du bist treu, dann sagt er, guter Knecht. Feels good to me. Lukas 19, er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Treuen gering gewesen bist, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte? Oh! Ich grüße euch nochmal, ihr Treuen. Und ich freue mich mit euch jetzt schon, dass ihr mal 10 Städte unter euch haben werdet. Vielleicht habt ihr mal eine dieser 10 Städte auch in Uganda, wer weiß. Oder? Übrigens, wo ihr den Bericht gegeben habt, ihr spürt das wahrscheinlich schon bei euch, oder? Nehme ich an. Dann nehmt es euch den Ärmel mehr mit rein. Das ist nicht nur Leuten dort die Arbeit vorstellen. Da kommt ein geistliches Erbe mit auf euch rüber. Dass ihr auch solche kleinen oder großen Reformatoren werdet, ihr zwei. Ist das gut? Das darf schon geschehen, oder? Ist gut? Und wo immer zu euch dann redet Gott und er sagt, baut dort einen Berg oder baut dort, egal wie groß oder wie klein, ist gut. Ihr vertritt nicht nur die Arbeit und macht die nicht nur bekannt für Marias Arbeit, die ja Gottes Arbeit ist, sondern da wird etwas von geistlichem positiven Dynamik auf euch kommen und wird euch auch nehmen. Ist das gut? Freut ihr euch darauf? Super. Gut, wunderbar. Also eine eurer Städte vielleicht in Uganda. Wir wissen alle, dass wir treu sein sollen. Leiter sollen treu sein. Stimmt's? Ist das nicht schön? Leiter sollen vorbildlich treu sein. Ist euer Leiter vorbildlich treu?
Ja.
Wir gehen nicht in die Details hier. Timotheus sagt, die Frauen sollen in allen Dingen treu sein. Wow. Das würde Gott verherrlichen. Schrift sagt an anderen Stelle, die jungen Männer sollen treu sein. Korintherbrief, nun fordert man von den Haushaltern nichts anderes. Man fordert nicht mehr, und das ist ein Schlüsselwort. Man fordert von einem Haushalter nicht mehr, als dass er oder sie für treu erfunden werden. Wir müssen nicht treu sein für das, was uns gar noch nicht gegeben ist. Das ist wichtig. Wir sind manchmal wegen unserer Leistungserziehung in unseren deutschsprachigen Welten, versuchen wir für Dinge treu zu sein, die sind uns noch gar nicht gegeben. Und was passiert, wenn du versuchst, für mehr treu zu sein, wie das dir wirklich gegeben ist vom Herrn? Dann wirst du meinen, wir müssten schon weiter sein und versuchst dafür schon treu zu sein und irgendwann wird dich das frustrieren, weil es ist noch nicht so weit. Okay? Also, wir alle sollen treu sein, der Anspruch steht da. Danke, Jesus, für diesen Anspruch. Es ist aber wichtig, dass wir verstehen, was die Schrift meint, wenn die Schrift sagt, wir sollen treu sein. Kernfrage: Ist die Aufforderung, treu zu sein, ist denn das immer wieder ein Appell an dich, der dich wieder aufrüttelt? Darf ich dich? Ich darf dich nehmen, du bist der Chef hier, du musst das erdulden jetzt. Immer wieder dieses von Gott her, bist du treu? Und immer auf die kleinen Dicken. Dass du immer dich selber wieder selber packen musst und schütteln musst und sagen musst, come on, gib nicht auf, sei treu. Und du musst immer an deinen Willen appellieren, bist du auch wirklich treu? Und dann merkst du, wie du ringst, wie du kämpfst. Und du denkst manchmal, oh. Ich bin ganz ehrlich, es gab Zeiten, wo ich dachte, ich will nicht in den Gottesdienst. Dann tauchte dieses Wort auf, du bist nicht treu. Wer sind die treuen Gottesdienstbesucher? Dann spürte ich, dass etwas in mir sagt, oh, du musst dich zusammenreißen. Wie sagt man das auf Österreicherisch? Passt schon? Nee. Riesti?
Zusammenreißen.
Ich glaube, dass wir in die Herausforderungen am Hineintreten sind, wo unser Zusammenreißen nicht mehr reicht. Ich glaube, dass wir die Zeiten schon beginnen und ich vermute, ihr als Gemeinde schon Zeiten erlebt habt, wo das sich Zusammenreißen nicht mehr ausreicht. Es hat es nicht mehr gebracht. Du hast versucht, deinen Gürtel noch ein bisschen enger zu schnallen und treu zu bleiben und durchzuhalten, oder? Man merkt es dann daran, wenn es entweder zu verbissen geworden ist oder so viel Löcher im Gürtel enger geschnallt, dass du wie zu dünn geworden bist dabei. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn jemand zu dünn ist, dann sind die Nerven ein bisschen zu schnell blank. Dann fehlt diese, Liebe Gottes, Großzügig und Großartigkeit, dass es doch sein Werk ist, wenn wir es dann zu sehr in einer laufenden Entscheidung wieder ranreißen müssen. Aber wir tun doch alle schon genug. Drum dieses Wort heute. Ich glaube nicht, dass das die biblische Aufforderung ist von Treue. Bevor ich reingehe, was es wirklich ist, definiere ich kurz Treue im Neuen Testament und im Alten Testament. Im Alten Testament bedeutet das Wort Treue Festigkeit. Eine Zuverlässigkeit, eine Wahrhaftigkeit, eine Wahrheit, eine Redlichkeit. Und das Wort drückt ein Verhalten aus, wie ich lebe also, das aus einer inneren Festigkeit, aus einer inneren Zuversicht und einer inneren in mir wohnenden Redlichkeit kommt. Das ist Treue. Okay? Treue heißt also, es hat immer zu tun mit einem Gesamtverhalten einer Person im Gegensatz zu lügenhaftem Verhalten. Treue und wahrhaftig, treu in diesem Sinne, das meint Treue. Nicht zu mal da, mal nicht da, mal ablehnen, mal nicht wissen und so weiter. Verständlich, grob? Im Neuen Testament ist Treue die Zuverlässigkeit, gewiss und glaubwürdig zu sein. Und wahrscheinlich tun wir gut daran, wenn wir erstmal fragen, wie geht denn das bei Gott mit seiner Treue? Da sagt das Wort klar, um dann rauszufinden, wie das mit unserer Treue gehen soll. Da sagt es über Gott. Gott bleibt sich selbst beständig treu. Der kann gar nicht anders. Selbst wenn wir, also wenn ich, Markus, du nicht, wenn wir Eglis untreu sind, so ist er treu und gerecht. Er bleibt in sich treu. Der kann nicht untreu werden. Was ist denn das? Der hat irgendwas in sich, dass er gar nicht weggehen kann von dieser Treue. Darum ist er absolut beständig. Absolut zuverlässig. Der verändert sich nicht in sich. Der geht nicht mal weg von diesem Treue-Ding. Ja, das hätte ich auch gerne. Ich möchte euch da eine Entdeckung weitergeben. Mit einer PowerPoint habe ich das kurz aufgezeichnet, dass ich entdeckt habe mit dem Willen Gottes. Und das ist ganz wichtig, was der Wille Gottes ist. Die biblische Definition sprachlich, Elberfelder Studiensprachschlüssel. Ja, das muss ja stimmen. Der Wille Gottes ist nicht der Wille als Forderung. Das hat mich verwundert. Die Bibel sagt also, Wille Gottes, bei Gott ist es nicht so, dass er an sich eine Forderung stellen muss und sagen, du musst jetzt das halt. Du willst vielleicht nicht, Klammer auf und Klammer zu, oder? Du willst vielleicht nicht, aber du musst jetzt halt. Das ist die Forderung an den Willen. Und wir Christen kennen diese Willensforderung nur zu gut. Die wird uns auch oft in Predigten rübergebracht. Du sollst doch jetzt. Diese moralischen Predigten, oder? Ja, Gott liebt dich nicht mehr, wenn du nicht. Nee, bei Gott, der Wille ist nicht eine Forderung, sondern ist Ausdruck oder die Neigung des Verlangens. Hin zu dem, was man mag, was Vergnügen und Freude bereitet. Ja, aber das ist jetzt, Moment, wir reden ja noch von Gott, noch nicht von uns, okay? Versuch mal nicht zu schnell an dich und mich zu denken. Bleib mal bei Gott. Das ist korrekte, biblische, theologisch einwandfreie Definition vom Willen Gottes. Der Wille Gottes heißt also, es ist nicht eine Entscheidung in ihm, eine Forderung, sondern ein sich dahin neigen, was Freude macht und Vergnügen. Frieden bereitet ihm. Das ist der Hammer. Also wenn Gott sagt, das ist mein Wille, dann hat er nicht vorher eine angestrengte Gebetszeit, muss 7-mal dem Bösen widerstehen, 3-mal seinen Schwiegervater, nein, das hat er nicht. Wenn er seinen Willen hat, dann ist es das, wozu sein Herz sich hinneigt und was ihm Freude macht. Hohoho. Wieso kann Gott sich das erlauben? Mir wurde als junger Christ beigebracht, das kannst du dir nicht erlauben, Markus. Wenn du überall deinen Willen dahin gehen lässt, was dir Vergnügen und Freude bereitet, wo wird das nur enden, böser Markus? So wurde ich erzogen geistlich. Gottes Willen, gut, das hat mir dann begonnen Sinn zu machen. Gott kann sich das erlauben, dass sein Wille sich das ist, wo es ihn hinzieht, was Freude und ihm Vergnügen macht. Das kann er, weil er nur gut ist. Das macht wieder Sinn, verständlich? Also weil Gott nur gut ist, drum darf er überall sagen, ja, das macht mir jetzt Freude, dich zu segnen, dann macht er das einfach. Er macht das nicht zuerst, weil er Not bei dir sieht. Du musst wissen, Gott ist nicht in einem Notsitz über dieser Erde nervös und denkt, wo muss ich jetzt nur eingreifen? Hau, in Innsbruck ist gerade ein bisschen der Bär los, geistlich. Müsste ich da nicht was tun? Nein, 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 nein. Gott schaut auf Innsbruck und hat Empfindungen für Innsbruck, die sind voller Freude, voller Herrlichkeit, voller Zuversicht, voller Glauben. Und er schaut hin und sagt, lass uns das machen. Ist das nicht wunderbar? Das ist Wille Gottes in seinem Kern. Wow! Das hat mir dann begonnen, persönlich etwas zu zeigen. Wenn das der Wille Gottes ist. Ha. Das heißt, bei ihm die Freiheit, dass Gott seinen Neigungen folgen kann und darf und dass dabei was Gutes rauskommt. Was passiert, wenn du deinen Neigungen folgst? Was passiert, wenn du dem Raum gibst, was dir Freude macht und Spaß macht? Ich bin heute hier, um dir zu sagen, weil ihr mir alle gesagt habt, der Christus wohnt in euren Herzen. Habt ihr mir vorher gesagt? Es hat keiner hochgehalten und gesagt, er sei nicht Christ. Alle gesagt, mindestens 5 Jahre. Jetzt wohnt dieser Christus in dir und in mir. Und es ist lediglich die Frage, dass du in dir identifizierst, wohin neigt sich der Christus hin? Und dass du und ich eins werden und eins sind mit diesem Willen von Christus in dir und dass du dann dem einfach nachgibst. Ich sage dem, das sind höhere Stufen des Gehorsams. Wenn dein Gehorsam nach 30 Jahren Christsein immer noch eine mühsame Entscheidung von dir ist, dann sage ich, dann ist etwas schiefgelaufen bei deinem Christsein. Ich glaube, dass wir Christen normalerweise nach 5 bis 10 Jahren in einen Gehorsam kommen dürften, wo wir wissen, ich will das sowieso. Ich will nicht mehr an dieses Sündige. Was soll ich jetzt als Sünde darstellen? Ich habe kein. Hätte ich ein Bier nehmen sollen und hier hinstellen? Wäre das Sünde bei euch? Ist ein Bier trinken Sünde bei euch? Nicht. Was ist so sündig bei euch für einen Christen ein No-Go? Nenn es mir. Was ist ein No-Go? Lügen. Okay, Lügen oder ein Auto stehlen. Einverstanden? Gut, wenn es das Auto vom Pastor ist, dann kann man sagen, ich muss es nur schnell ausleihen. Sind wir uns einig? Okay? Nehmen wir Lügen? Okay, nehmen wir Lügen. Oder sollen wir nehmen, den Chef betrügen in der Firma? Oder sollen wir sagen, hässlich sein gegenüber seinen Nachbarn und drum ihnen nicht erklären, dass wir Christen sind, sonst wird er das peinlich. Nehmen wir Lügen. Ich behaupte, dass ihr als Gemeinde dazu da seid, in einer Reife in Gott zu sein, wo ihr dem nachgeht, gebt, was ihr wirklich wollt. Und wenn ihr genau in euch reinhören würdet und fragen würdet, ja, will ich jetzt lügen? Will ich das? Dann würdet ihr, wenn ihr tief genug schaut in Gott und unter Gebet und mit dem Heiligen Geist, würdet ihr entdecken, ach du Scheibe, das will ich gar nicht. Das würdet ihr entdecken. Und dann fängt Christsein an, endgültig. Wie sagt Maria immer? Sei kein Huhn, sondern sei ein Superadler. Stimmt's? Dann macht es Freude, dass du wirklich dich drüber erheben kannst. Versteht ihr? Wow! Ist das verständlich, was ich meine im Groben? Dann bist du zu Hause und du fragst dich, jetzt ist Samstag. Ist es schon 17.27 Uhr? Ich habe erst 20 Minuten gepredigt. Stimmt das? Stimmt nicht? Wie lange? 26 Minuten. Oh. Also gut. Ich komme zum Schluss. Außer ihr alle sagt, ich soll bitte weitermachen. Dann. Wohin neigt sich unser Wille? Ist das nicht so, ehrlich? Es gibt Predigten, wo irgendwie du nicht angesprochen bist und du fängst an zu beten und sagst, Herr, lass ihn endlich aufhören. Stimmt's? Und dann gibt es manchmal Gottesdienste, wo du denkst, Herr, lass das nicht aufhören. Wir schmecken etwas von dir. Wir schmecken etwas, wie es mit Gott ist. Stimmt's? Ihr habt das auch in Uganda geschmeckt, gell? Da ist etwas, was euch hungrig macht und sagt, wow, das ist stark, oder? Jesus. Also, dann bist du hier und fragst dich, es ist Samstagabend. Und Gott hat dir eine harte Woche zugetraut. Hey, ich rede nicht von einer freien Autobahn, sechsspurig, geistlich gesehen. Oder wie hat einer, Derek Prinz, mal gesagt, ich rede nicht von einer blauen Lagune. Ich rede vom Leben. Ich rede bei mir von als Vollzeiter, dass ich einen 10- bis 12-Stunden-Tag habe, von Montag bis Freitag. Und dann kommt der Samstag. Und ich sitze zu Hause. Und der Herr sagt, hurra, morgen ist Gottesdienst, ich freue mich schon. Du sagst, Herr, wie machst du das bloß? Und dann stehst du vor der Schwelle, in was für eine Treue bist du jetzt? Bist du in der Treue dem Pastor gegenüber? Oder bist du in der österreichischen Treue, du hast dich nun mal verpflichtet hier, dann musst du halt jetzt auch gehen? Das ist auch eine Form von Treue. Es gibt unter Christen sogar eine Stolztreue, die sagt, ich gehe in meine Gemeinde, bei den anderen Gemeinden gehen sie nur nach Lust und Laune. Wir erlauben uns das nie. Das gibt es unter Christen. Und vor Gott ist das eine leicht stinkende Treue. Es tut mir leid, ehrlich. Es ist wahr. Du stehst innerlich für diesen Samstagabend, für einen Gottesdienstbesuch, stehst du vor dieser Frage. Ja, Herr, ich bin treu. Wir zwei sind treu. Und wohin zieht mich diese Treue? Und du musst nur lernen, tief genug in dich hineinzufragen. Du musst lernen, gesund, unzufrieden mit den schnellen, oberflächlichen Wünschen zu sein. Du musst tiefer fragen in dir. Je tiefer du fragst, desto tieferes Glück wirst du in Christus entdecken. Wow! Und dann erlebe ich, dass ich als Vollzeiter der 12 Stunden, ich hatte Wochen, wo ich 14 bis 16 Stunden gearbeitet habe, wo ich menschlich sagen müsste, und Gott sagte, geh los, hier. Und ich horchte in mich hinein und ich merkte, da ist Gott da und eine Kraft in mir. Und ich habe gelernt, nicht mehr auf der alten Mühsal zu spielen, sondern dieser Freude Raum zu geben, die real da ist. Das ist klar. Es ist fast so schön, um wahr zu sein. Es ist möglich, in Christen sollten, und ich glaube, das ist die Braut Jesu der Endzeit. Die Braut Jesu der Endzeit wird nicht sagen, oh, ich habe genug, bleib mal draußen. Erweckungszeiten, oder? Überrennt uns nicht. Wir müssen ja jeden Abend Gottesdienst machen. Bei der letzten Erweckung in Europa haben sie bis jeden Morgen zwischen 4 und 6 Uhr Gottesdienste gehalten. Die Predigten gingen bis morgens 2 oder 3 Uhr auf den Hebriden bei Duncan Campbell da. Und dann haben sie noch von 3 Uhr bis 6 Uhr für alle gebetet. Und um 6 Uhr sind sie nach Hause. Aber die haben etwas geschmeckt vom Willen Gottes und von der Treue Gottes. Und ich sage dir, es ist ein hohes Glück, wenn wir Christen in diese Treue und in diesen Willen hineintreten dürfen. Dann erlebst du, dass er Kraft gibt, die hattest du nie. Ja. Und das ist Marias Story. Stimmt's? Das kannst du doch menschlich nicht machen. Stimmt's? Und Maria ist nicht einfach ein bisschen extrovertierter und nimmt nicht so wahr, wenn sie müde ist. Das ist nicht wahr. Es ist möglich, dass ihr als Gemeinde, und ich vermute, in diese Dimensionen kommt, und ich vermute, und jetzt schließe ich, ich merke mittlerweile, dass die Schwierigkeiten, denen wir so begegnen im Alltag, die Mühsal, das, wo ich sagte, Herr, nimm meinen Nachbar und bring ihn vor mir auf die Knie, der hat mich nämlich belogen vorletzten Monat. Und gerade das Gegenteil passiert. Der wird noch hässlicher. Oder nimm Chef oder wie das reale Leben, okay? Wenn die Schwierigkeiten sich über deine Willenskraft auftürmen und sie höher sind wie deine bisherige Willens- und Treueskraft, dann bist du gezwungen, dich in den Willen und die Treue Gottes hineinzuwerfen. Du kannst dann gar nicht mehr anders. Und das ist es, was Gott zulässt. Er weiß, dass Dimensionen auf uns warten, in seinem Willen und in seiner Treue, die übersteigen das, was wir bisher entdeckt haben. Und dann lässt er diese blöde Unmöglichkeit vor dir auftauchen. Das Auftauchen der Unmöglichkeit ist der Hinweis, dass du gerade dabei bist, tiefer hineinzutreten. Amen? Ist gut? Wunderbar. Das ist die Message heute Abend. Und ich sage dir, es wird der Durchschnitt der Christen sein, nicht mehr so von einzelnen supergeistlichen Leitern oder weiß ich nicht was. Es wird der Durchschnitt vom Leib Jesu in Österreich sein. Der kleine Christ von 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre Christ, die werden lernen, dem Willen Gottes zu folgen und du wirst staunen, wie schnell die wachsen in Gott. Das ist der Hammer. Das ist die Zeit, in der wir hineinkommen. Ist gut? Yeah. Ich würde sagen, lass uns Schritt halten mit dem. Okay? Wollen wir es ein bisschen praktisch runterbrechen noch? Haben wir dafür 2x3 Minuten? Eigentlich müssten wir jetzt hinspüren und sagen, Herr, was möchtest du? Das wäre das Beste. Aber es ist natürlich richtig, dass ich auch Rücksicht nehme und mit einem guten Charakter mich rückchecke. Und wenn ihr denkt, nee, dann ich will euch doch nichts überstülpen. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich hatte Zeiten, wo ich für Leute betete. Die hatte mich eingeladen an einen Ort. Und zu meinem Erstaunen stand der ganze Saal auf und reihte sich auf. Und ich begann abends um 11 zu beten und war morgens um 3 mit der letzten Person erst fertig. Und wo das anfing, sagte Gott zu mir, Markus, du wirst jetzt heute Abend auf eine andere Art beten lernen. Du wirst, was immer du im Gebet empfängst für jemanden, davon nimmst du einen Teil für dich und gibst das andere weiter an die Person. Und keine Angst, die Person ist nicht zu kurz gekommen. Und ich bin morgens um 3, habe ich mit der letzten Frau gebetet und sie hat zu mir gesagt, ich bin extra bis am Schluss geblieben. Ich wollte zugucken, ob das stimmt, was du hier predigst. Hast du morgens um 3 noch die gleiche Kraft wie um 11? Und sie sagte, es ist Wahnsinn, woher, wie machst du das? Ich will das auch. Und dann haben wir ausgetauscht darüber, tiefer in den Willen Gottes zu fallen. Ist das gute Nachricht für euch? Ist das gut? Berühre ich in euch eine Sehnsucht, die sowieso schon da ist? Eine Dimension und Fähigkeit, die er in uns stiftet? Und ein Ja heute Abend für all die Schwierigkeiten, die versuchten, dich müde zu machen. Und all diese Unmöglichkeiten, die aussahen, wie wenn es statt vorwärts geht, ist es Abbau. Und Gott sagt, ich habe das nur zugelassen, ich wusste, dass ich dir und euch das zutrauen könnte, weil ich muss und möchte euch in diese Ebene des Übernatürlichen hineinbringen. Nicht nur die Gastprediger, die da kommen, nicht irgendwelche super Lobpreise. War übrigens, hast du gemerkt jetzt, wie die Lobpreislieder gepasst haben für die Predigt? Ist das nicht der Hammer? Du bist so voll im Herrn, das ist wunderbar. Und deine kleine Vorpredigt war genau in die gleiche Richtung. Hast du gemerkt? Oder? Es ist krass. Hey, Gott redet hier. Und ich schlage dir zwei Dinge vor, die wir machen. Kannst du dich jemand zuwenden, wo du ehrlich sein kannst, hier jetzt? Okay? Und wir fangen mit der guten Seite an. Sag einer Person im Raum hier, der du vertraust. Geh auf sie zu und sag, gut, du kennst mich schon gut genug. Zu dir muss ich nicht. Ich komme zu dir. Du kennst mich auch schon gut, aber okay? Und ihr setzt euch zusammen zu zweit, nur für 3 Minuten. Und ihr sagt einander, wo ihr treu seid in Gott. Okay? Ihr überlegt ein bisschen, wo bin ich treu in Gott gewesen? Wo bin ich treu? Was ist die Treue in mir? Und sagt das dem anderen. Keine Lebensgeschichte erzählen bitte. Also wir bleiben bis 24 Uhr heute. Versuchen kurz und prägnant zu identifizieren, wo bist du treu? Das dem anderen sagen und der andere schaut dich dann an und dann soll er dir in die Augen gucken und sagen, das ist wunderbar, das muss bekannt werden. Danke, dass du mir das sagst und dann segnest du diese Person in dieser Treue und sagst, wunderbar, Herr, hier hast du was Tolles vorbereitet. Verständlich? Okay? Ich fange bewusst damit an, nicht mit dem, wo du untreu warst. Unser Leistungssystem fängt immer mit dem an, was noch nicht ist. Merkt ihr? Ich glaube, dass Gott immer mit dem anfängt, was schon ist. Wow!